bin ein bisschen reduziert mit meiner Stimme, aber wenn ich sie nicht allzu strapazieren muss, dann soll das gehen. Mit der Verstärkung geht das nicht, das ist nicht so. Wir beginnen heute mit dem Buch der Offenbarung. Könnte uns jemand Kapitel 1 zu Beginn vorlesen?
Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden.
Vielen Dank. Die Offenbarung wird ja von vielen betrachtet als ein verschlossenes Buch. ein Buch mit 7 Siegeln. Aber die Offenbarung bezeichnet sich ganz anders, nämlich wie? Was sagt der Bibeltext? Wie wird das Buch genannt hier in diesem ersten Kapitel?
Offenbarung.
Ich warte, das erste Wort, Offenbarung Jesu Christi. Also Apokalypsis. Apo heißt weg und Kalypsis ist ein Schleier, der weggetan wird. Also hier wird etwas enthüllt, nicht verhüllt. Und indem manche sagen, dieses Buch sei eben ein Buch mit 7 Siegeln, muss man sagen, hat man das Buch überhaupt nicht richtig verstanden, von Anfang an nicht, schon in der Bezeichnung nicht. Also es geht hier darum, dass uns gerade ganz Wesentliches enthüllt wird und klar gemacht wird. Der erste Vers macht das auch weiter deutlich. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss oder was schnell geschehen muss. Also es geht nicht darum, etwas zu verhüllen, sondern etwas klar zu machen, etwas zu zeigen. Die Offenbarung ist das einzige durchwegs prophetische Buch im Neuen Testament. Und das gibt diesem Buch einen ganz speziellen Charakter. Wir können ganz kurz mal aufschlagen, im Johannesevangelium hat der Herr Jesus angedeutet, dass wenn der Heilige Geist kommt, durch sein Werk schließlich das Neue Testament entstehen würde. Schlagen wir mal auf, an dem Vorabend der Kreuzigung, Johannes 14, da sagt der Herr Jesus in Vers 26, kann uns das jemand lesen?
Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Jawohl. Diese Verheißung, dass der Heilige Geist die Jünger erinnern werde an alles, was Jesus Christus gesagt hat, in welchen Schriften des Neuen Testaments hat das einen ganz speziellen Niederschlag gefunden? An das, was Jesus Christus gesagt hat, erinnern. Aber doch noch deutlicher in den Evangelien, weil es geht ja darum, um das, was Jesus Christus bereits gesagt hatte. Nicht wahr? Und die Jünger hatten das bereits gehört bis zu diesem Vorabend der Kreuzigung. Und der Herr sagt, der Heilige Geist wird euch erinnern an alle die Worte, die ich gesprochen habe. Nicht wahr? Dann kann man doch sagen, das hat sich ganz speziell in der Abfassung der Evangelien niedergeschlagen. Da haben wir die Erinnerung an die Worte Jesu. Aber das mit den Briefen kommt schon noch. Kapitel 15 zunächst. Liest jemand Verse 26 und 27?
Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid.
Wo finden wir im Neuen Testament ganz ausgesprochen das Zeugnis von Jesus Christus? Das missionarische Zeugnis von Jesus Christus.
Apostelgeschichte.
Warum?
Weil dort die Jünger quasi Zeugen sind, bis ans Ende der Erde.
Ja, das ist ja diese einzige von Gott inspirierte Kirchengeschichte. Die Apostelgeschichte beschreibt das Zeugnis der ersten Christen von Pfingsten, Apostelgeschichte 2, im Jahr 32, bis Paulus schließlich nach Rom kam, zum Zeugnis vor Kaiser Nero. Die Apostelgeschichte endet im Jahr 62. Und somit beschreibt sie also die ersten 3 Jahrzehnte des christlichen Zeugnisses hier auf Erden, gewirkt durch den Heiligen Geist. Das ist ja der besondere Punkt in der Apostelgeschichte, im Schlüsselvers 1, Vers 8, dass Kraft von oben, eben der Heilige Geist, werde auf die Zeugen kommen und dann werden sie von ihm Zeugnis ablegen in Jerusalem, Judäa, Samaria und schließlich bis ans Ende der Erde. Gut, also da wäre das Zeugnis, ganz speziell die Apostelgeschichte. Und dann Johannes 16, lesen wir die Verse 12 bis 13.
Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen.
Und dann noch der Anfang von Vers 14.
Er wird mich verherrlichen.
Ja, danke. Also hier wird angekündigt, dass der Heilige Geist noch viele Dinge mitteilen werde, die Jesus Christus bis dahin noch nicht gesagt hatte. Er wird in die ganze Wahrheit leiten. Wo haben wir das denn besonders? Das wäre die Briefe. Die Briefe der Apostel und Propheten des Neuen Testaments. Wie viele sind das? 21, 3 mal 7. Und interessanterweise, man kann ja auch ganz gut belegen, dass der Hebräerbrief von Paulus ist. Das sind 2 mal 7 Briefe von Paulus und nochmals 7 Briefe von den weiteren Schreibern, Aposteln und Propheten. Gut, also das wäre die ganze Wahrheit. Und gerade in den Briefen finden wir ja diese Geheimnisse. Allein in den Paulusbriefen findet man 8 Geheimnisse. Und das sind ausdrücklich Offenbarungen Gottes, die im Alten Testament verborgen waren, aber nun seit dem Kommen des Heiligen Geistes enthüllt worden sind. Das entspricht genau dem, was der Herr sagt. Er wird euch das sagen, was sie bis zu dem Zeitpunkt noch nicht ertragen konnten. Und er wird in die ganze Wahrheit leiten. Und dann haben wir aber noch eine Ankündigung gehabt in dem Verlesenen. Das Kommende, das Zukünftige wird er euch verkündigen. Und das ist ganz ausgesprochen eben erfüllt worden durch die Abfassung der Offenbarung. Natürlich haben wir auch Prophetie in den Evangelien. Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, Lukas 17 und so weiter. Natürlich haben wir auch in den Briefen Prophetie. Zum Beispiel 2. Timotheusbrief, 2. Thessalonicher Brief, 1. Johannesbrief und so weiter. Aber das einzige durch und durch prophetische Buch des Neuen Testaments ist die Offenbarung. Und so ergibt sich also durch diese Ankündigung eine Vierteilung des Neuen Testaments, die Erinnerung an die Worte Jesu, die 4 Evangelien, das Zeugnis des Heiligen Geistes, die Apostelgeschichte, die volle Wahrheit, die Briefe der Apostel und Propheten und das Zukünftige, das Kommende, die Offenbarung. Wenn wir schon bei der Einteilung der Bibel sind in verschiedene größere Einheiten, in wie viele Einheiten zerfällt das Alte Testament?
Drei.
Drei. Wie kommst du darauf, Benjamin?
Also, das ist ja das, die Bibel eingeteilt, die Tora, das Gesetz. Das
ja.
Dann der zweite Teil, die Propheten, die, ich muss überlegen, die Ketuvim, oder was sind die Neviim?
Also die Neviim, das sind die Propheten, ja? Tora, das Gesetz, die Neviim, die Propheten. Wobei da zu unterscheiden ist in der hebräischen Bibel, die früheren Propheten, das sind bereits die Bücher Josua, Richter, Samuel, weil die von Propheten verfasst worden sind, werden auch diese Geschichtsbücher Propheten genannt. Und dann die Neviim, Acharonim, die hinteren Propheten, das sind dann die ganz ausgesprochen typischen Propheten wie Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die 12 kleinen, Propheten. Genau, und dann sagtest du aber schon einen dritten Teil, hast du erwähnt? Die Ketuvim, die Schriften. dazugehört, ganz am Anfang. Das Buch der Psalmen und dann eben auch Hohelied, Sprüche und so weiter. Drei Teile. Jetzt, du hast das gesagt, eben so wird im Judentum das Alte Testament eingeteilt. Darum sagt man ja nicht das Alte Testament im Judentum, sondern man sagt Tanach, das ist das typische Wort. Und das ist ein Wort, das eben aus drei Anfangsbuchstaben von drei Wörtern zusammengesetzt ist. Das T, Tanach, ist Torah. Und dann das N, Neviim, die Propheten, und das K, Ketuvim. Und dann setzt man einfach AA noch ein. Dann haben ein neues Wort. Tanach. Man sagt nicht Tanak, weil das K, wenn ein Vokal voraufgeht, wird aufgeweicht. Aber es ist alles nicht von Bedeutung. Aber nur, dass man weiß, es hat schon einen Grund, warum man nicht Tanak sagt, sondern Tanach. Aber es ist die Abkürzung für Torah, Neviim, Ketuvim, die Schriften. Aber mich würde jetzt interessieren, wo wird in der Bibel diese Dreiteilung überhaupt als korrekt gerechtfertigt? Ja, wo steht das?
Lukas, aber ich weiß nicht mehr.
Lukas, also wir helfen. Lukas 24, der Auferstandene, erklärt den Emmaus-Jüngern alle messianischen, auf ihn hinweisenden Prophezeiungen des Alten Testaments. Und da steht in Lukas 24, Vers 26.
Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht.
Jawohl. Und dann noch deutlicher in Vers 44, im gleichen Kapitel.
Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht.
Und noch Vers 45.
Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden.
Jawohl. Also da haben wir genau die Dreiteilung. Gesetz Mose, das ist Torah. Dann die Propheten, die Neviim. Und hier Psalmen, das steht für Ketuvim, weil die Psalmen das erste Buch in diesem dritten Teil sind. Man muss also wissen, dass in der hebräischen Bibel ist die Reihenfolge der Bibelbücher ein bisschen anders angeordnet als üblicherweise in deutschen Übersetzungen. Das macht nichts. Das ist kein Problem. Aber man muss das einfach wissen. Und dann versteht man eben besser, wie das geht mit dieser Dreiteilung. Übrigens, in den Qumran-Handschriften am Toten Meer hat man auch genau diese Bezeichnung Psalmen für den dritten Teil des Alten Testaments belegt. Also man sagt Ketuvim oder Psalmen und dann ist der dritte Teil gemeint. Ja, da haben wir also ganz klar neutestamentlich belegt, drei Teile des Alten Testament, vier Teile nach Johannes 14 bis 16, das Neue Testament gibt zusammen sieben Teile. Und da erkennen wir, dass die Offenbarung schon eine ganz besondere Position einnimmt. Denn sie bildet den siebten Teil der Bibel. Als einzelnes Buch und krönt und schließt eben die ganze biblische Offenbarung ab, die damit vollendet war. Es ist nämlich so, wann wurde die Offenbarung geschrieben? Wie kommt ihr auf diese Angaben 98, 99? Also 60 Jahre, nachdem Jesus Christus mit den Jüngern gegangen ist. Ja, aber woher habt ihr dieses Wissen? Wir haben ja nichts davon gelesen, im ersten Kapitel wenigstens nicht.
Dann haben sie es irgendwann mal gesagt.
Also es ist so, dass man aus der frühchristlichen Literatur hat man sehr viele Informationen über die Entstehung des Neuen Testaments. Auch zum Beispiel die Erklärung, dass das Matthäusevangelium wirklich von dem Zöllner Matthäus geschrieben worden war. Oder dass es Johannes war, der das vierte Evangelium verfasst hat, das Johannesevangelium. Und so hat man also aus der frühesten Zeit der Christenheit ganz viele historische Quellen. Und in Bezug auf die Offenbarung findet man zum Beispiel bei Irenäus, dieser Schreiber der frühchristlichen Zeit, hat gelebt 135 bis 202 nach Christus. Und er schrieb in seinem Buch mit dem Titel Gegen die Irrlehrer, gegen die Heretiker, dass Johannes dieses Buch geschrieben habe gegen Ende der Regierung Domitians. Und Kaiser Domitian regierte eben von 81 bis 95 nach Christus. Also gegen Ende seiner Regierung würde dann entsprechend, sagen wir, 94, 95 nach Christus. Und wenige Jahre später ist dann Johannes verstorben. Da haben wir auch solche Angaben aus der frühesten Christenheit, sodass wir den Tod von Johannes etwa auf das Jahrhundert ansetzen können. Denn er starb dann in den ersten Jahren des Kaisers, der auf Domitian gefolgt ist. Also ungefähr um 100. Und da müssen wir annehmen, dass er also damals ein alter Greis war. Ich war davon ausgehen, dass er damals bei der Berufung als Jünger in Matthäus 4, also damals im Jahr 29, dass er da vielleicht etwa 30 Jahre war wie Jesus Christus, und dann hat er nochmals 70 Jahre dazu gehabt, bis er dann ums Jahrhundert gestorben ist. Er war der allerletzte der Apostel, der verstorben ist. Alle waren schon heimgegangen und dann starb noch Johannes. Und damit war das apostolische Zeitalter endgültig vorbei. Und sehr etwas sehr Feierliches, denn im Judasbrief, gerade vor der Offenbarung, lesen wir, was dieser neutestamentliche Prophet geschrieben hat als Ermahnung für die Gläubigen in Vers 3 seines Briefes. Liest jemand bitte vor?
Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen.
Ja, also das Glaubensgut ist ein für alle Mal überliefert worden. Es war von Anfang an klar, wenn man das Neue Testament nicht treu abschreiben würde, Gott würde nicht plötzlich wieder mal eine neue Offenbarung geben. Es ist ein für alle Mal gegeben, aber jetzt sind die Christen aufgerufen, die Heiligen, wie sie hier genannt werden, für diesen ein für alle Mal den Gläubigen, den Heiligen überlieferten Glauben hinzustehen und für diese Wahrheit zu kämpfen. Aber, und sehen wir, wie besonders feierlich eben das Buch der Offenbarung ist, es schließt gewissermaßen als letzte Neuoffenbarung die gesamte Offenbarung der Heiligen Schrift ab. Aber eben, nicht als ein versiegeltes Buch, sondern es ist eine Offenbarung Jesu Christi. Aber trotzdem haben so viele Leute ein Problem damit. Ich mag mich noch erinnern, als junger Mann auf dem Gymnasium, da sagte mir ein Kollege, ja, er hätte die Offenbarung versucht zu lesen. Er hätte überhaupt nichts verstanden. Ich sagte, das ist ganz klar, dass du es nicht verstehst. Es steht ja hier in Offenbarung 1, Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Das ist nicht für dich geschrieben. Das ist nur für solche geschrieben, die Gott gehorchen möchten. Das sind seine Knechte. Und denen möchte er das zeigen. Aber das war nicht für ihn. Dann habe ich ihm gesagt, du musst etwas anderes lesen. Du musst das Johannesevangelium lesen. Das ist für dich. Warum? Weil in Johannes 20, Vers 30 steht, warum Johannes dieses Buch verfasst hatte. Lies das uns jemand vor?
Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Ja, also dieses Buch kann zeigen, jemandem, der nicht errettet ist, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass man durch ihn errettet werden kann, durch den Glauben an ihn und ewiges Leben bekommt. Das ist ein evangelistisches Buch, aber die Offenbarung nicht. Da muss man gehorchen wollen. Und sonst ist es eben ein verschlossenes Buch. Dann ist interessant, ich war ein bisschen überrascht, Roland hat am Anfang das Kapitel vorgelesen. Welche Übersetzung hast du benutzt?
Schlachter 2000.
Und zwar liest du nochmal den Vers 1.
Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll.
Jawohl, was rasch geschehen soll. Die meisten haben wahrscheinlich in ihrer Übersetzung bald, oder? Ja? Also beides. Es ist korrekt, dass es eben rasch bedeutet. Es ist im Prinzip so wie in Offenbarung 3, Vers 11. Wer liest das mal? Jawohl. Also, Jesus Christus sagt, ich komme bald. Aber eigentlich ist es ein Adverb. Erchomai dachü. Dachü heißt, ich schnell, eilends. Also, die Art und Weise des Kommens wird beschrieben. Nicht, dass sein Kommen bald erfolge, sondern, dass sein Kommen schnell, überraschend, plötzlich eintreten wird. Und so ist das an allen weiteren Stellen, wo dieses Wort nochmals vorkommt, nämlich insgesamt dreimal. Ich komme nicht bald, sondern ich komme schnell. Und auch hier, wenn es heißt, was eben bald oder was eben schnell geschehen muss in Vers 1, macht deutlich, wenn dann der Moment da ist, dann geht alles überbordend schnell. Wir werden nämlich sehen, dass der größte Teil der Offenbarung, Kapitel 4 bis 19, einen Zeitraum von einigen Jahren ausmachen. Und in dieser Zeit soll dann alles wirklich im Eiltempo durchgezogen werden. Und das wird hier bereits schon angetönt, eben was schnell geschehen soll. Und dann wird uns klar gemacht, wer hat dieses Buch geschrieben? Johannes, ja, wo steht das? Dass alle das sehen? Vers 4 auch, ja. Johannes sind sie in Versammlungen, aber schon vorher. Vers 1.
Sein Knecht Johannes.
Da wird nicht gesagt, sein Apostel Johannes. Sein Knecht Johannes. Nochmals wird betont, einem, der gehorsam ist. Ihm wurde das übermittelt, um Gehorsamen dieses Buch dann weiterzugeben. An Knechte. Gut. Was heißt Johannes auf Deutsch? Übrigens, sein Name wird nochmals erwähnt in Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal. Und noch ein viertes Mal in Kapitel 22, Vers 8. Da sagt er nochmals, und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Was bedeutet Johannes?
Vorbereiter.
Nein, es war so, Johannes der Täufer war der Vorbereiter von Jesus Christus, nicht wahr? Johannes der Täufer. Aber sein Name bedeutete nicht Vorbereiter, sondern er war ein Vorbereiter. Und jetzt hier ist es ja nicht Johannes der Täufer, sondern Johannes der Apostel. Gott ist gnädig, ja. Johanan, Jo, ist die Kurzform von Yahweh, der Ewige. Hanan, gnädig. Gott ist gnädig. Und also dieser Gott ist gnädig musste die Offenbarung schreiben, in der deutlich gemacht wird, dass Gott ein Gott des Gerichts ist. Aber eben nicht einfach so. Dieser Mann hat das Johannesevangelium vorher geschrieben. Und der zentrale Vers von Johannes ist, vom Johannesevangelium ist welcher Vers, könnte man sagen? 3,16 sind wir uns also ganz schnell einig geworden. Und dort steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also die Liebe Gottes, an der fehlt es nicht. Und sie ist dafür eine ganze Welt. Aber das Buch und die Offenbarung macht eben deutlich, aber wenn eine Welt und wenn der einzelne Mensch diese Gnade Gottes ablehnt, dann bleibt nur noch Gericht. Aber dann ist es nicht an Gott gelegen, sondern liegt es daran, dass man diese Gnade nicht in Anspruch genommen hat. Und Vergebung. Ja, und dann haben wir eine besondere Verheißung, wenn man dieses Buch liest, nämlich was heißt glückselig? Es ist ja nicht unbedingt ein Wort, das man so oft in der Zeitung liest. Hat auch seinen Grund, warum die dieses Vokabular nicht kennen. Aber was heißt glückselig?
Überglücklich.
Überglücklich. Und es beinhaltet auch den Gedanken des Segens Gottes, der auf eine Person ruht. Nicht mal schon. Wir kennen das Wort besonders aus der Bergpredigt. Die ja beginnt mit den Seligpreisungen. Und das ist jedes Mal das gleiche Wort, Makarios, glückselig, unter dem Segen Gottes stehend. Da beschreibt der Herr Jesus Menschen, die wirklich umkehren und sehen, wie elend sie eigentlich in sich selber sind vor Gott. Denn die erste Glückseligpreisung heißt nämlich dort auswendig, glückselig sind die
Barmherzigen.
Nicht die Barmherzigen, das kommt nachher. Was sagst du?
Die geistlich Armen. Die geistlich Armen.
Ja, dann wäre das speziell die Behinderten.
Nein, die sich erkennen, dass sie Gottes Geist brauchen.
Glückselig die Armen im Geist. Nicht arm am Geist, sondern arm im Geist. Das heißt, das sind die Menschen, die sich bewusst sind in ihrem Denken, wie arm wir eigentlich vor Gott sind und ihm gar nichts vorweisen können. Das ist die Voraussetzung, um überhaupt umzukehren und sein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen und seine persönliche Schuld Gott zu bekennen und dann die Vergebung zu bekommen. Und jetzt hier haben wir also wieder eine Glückseligpreisung. Wenn man dieses Buch liest, also es lohnt sich, dass wir das machen, nicht wahr? Wenn jemand unglücklich ist, dann muss er wissen, dann soll doch die Offenbarung studieren. Und wieso steht hier, der da liest und die da hören?
Gehört doch immer zusammen, oder? Also das, Jesus sagt ja auch immer, glückselig ist, wer meine Worte hört und tut. Also dieses Hören, das Tun der Gehorsam, spielt vielleicht eine Rolle.
Aber hier geht es um Hören und Lesen. Natürlich, wir gehen einfach selbstverständlich davon aus, bei uns kann jeder lesen. Aber in der Anfangszeit des Christentums, als die frohe Botschaft zu den verschiedenen Völkern im Römischen Reich und darüber hinaus und auch zu diesen vielen Stammesgemeinschaften kam, und man bedenke, vor 2000 Jahren war Deutschland eingeteilt in Stämmen. Julius Caesar hat ja eine ganze ausführliche Beschreibung der Wildheit der Germanenstämme. Er beschreibt die richtig anschaulich und wie die auch wild gekleidet waren, in Fellkleidern und so weiter. Und was die für gefährliche Spiele gemacht haben, gerade die jungen Leute und so, beschreibt die also sehr barbarisch und wild. Aber eben, das Christentum kam zu all diesen Stämmen und die meisten konnten nicht lesen. Und darum musste, war es wichtig, dass es solche gab, die diese Schriften einfach vorlasen. Und das war auch eben damit der Offenbarung so, darum sagt Johannes, glückselig, der da liest und die da hören. Aber es ist natürlich so gekommen, dadurch, dass es eben so erstrebenswert wurde, lesen zu können, um Gottes Wort auch selber lesen zu können, wurde eben der Analphabetismus in Europa immer mehr zurückgedrängt. Und so hat eben das Christentum eine ganz enorme Wirkung gehabt im Blick auf die Bildung dieses Kontinents. Natürlich, das war ein ganz langsamer und langer Prozess, aber gerade eben die Heilige Schrift hat dazu geführt, dass eben die Schriftfähigkeit, Lese- und Schreibfähigkeit in Europa so gefördert wurde. Und das Gleiche geschieht heute in aller Welt. Es gibt ja Tausende von Missionaren, die in Stammesgemeinschaften heute arbeiten, diese Sprachen typischerweise innerhalb von 15 Jahren erforschen, eine Grammatik herstellen, eine Schrift auf die Beine stellen und dann das Neue Testament übersetzen. Heute schafft man das innerhalb von 15 Jahren. Und so sind eben in den vergangenen Jahrzehnten so viele Stammesgemeinschaften sind des Lesen mächtig geworden, gerade in ihrer eigenen Sprache. Also da hat das Christentum eine enorme Förderung des Schreibens und Lesens bewirkt. Und das Gleiche sehen wir eben schon im Alten Testament in Israel. Das Volk Israel hatte das Alte Testament, die Heilige Schrift, und das war ein Ansporn für die Leute, um Lesen und Schreiben zu lernen. Und darum schlägt sich das so deutlich in der Archäologie nieder. Man hat in Israel über 1000 Siegel ausgegraben. Und man hat das eben auch gemacht in den Nachbarländern, Libanon, Jordanien und so weiter. Und bei den Nachbarvölkern Israels, wie den Phöniziern, Moabitern, Ammonitern, Edomitern und so weiter, und Philistern, da findet man vergleichsweise nur wenig Siegel. Und das hängt damit zusammen, die Siegel wurden ja gebraucht im Alltagsgeschäft für Kaufen und Verkaufen. Und in Israel war also die Schreibfähigkeit im Alltag so enorm verbreiteter als bei den umliegenden Völkern. Und das hängt damit zusammen, sie waren das Volk des Buches. Und so hat die Bibel eine enorme Bedeutung im Blick auf die Bildung von Völkern und von Stämmen. Ja, also das nur so andeutungsweise eben, warum hier betont wird, es gibt die lesen und dann die hören, aber dadurch bekommen sie eben auch den Wunsch, selber lesen zu können. Und natürlich, ich habe das ein bisschen einfach dargestellt, ja, eben, man möchte dann auch die Bibel lesen können, aber in früheren Zeiten war das ein finanzielles Problem. Wenn man denkt nur an die Jesaja-Rolle aus Qumran, die vollständig jemand gefunden hat in Höhle 1 am Toten Meer, ist 7,34 Meter lang und besteht aus 17 zusammengenähten Ziegenfellen. Also man braucht für eine Jesaja-Rolle schon die Häute einer kleinen Herde. Und das war enorm teuer, also dass man überhaupt ein Bibelbuch nur haben konnte. Und so waren das eben speziell die reichen Leute, die über Schriften verfügten und auch über Bibelrollen verfügten. Aber im Lauf der Zeit hat das eine ganz massive Änderung bekommen, nämlich kurz vor der Reformation.
Der Buchdruck.
kam der Buchdruck. Und da konnte man plötzlich Handschriften, also ganze Bibeln herstellen. Das erste, was gedruckt wurde, war ja eine lateinische Bibel. Konnte man den Preis ganz deutlich senken. Eine Bibel kostete vor dem Buchdruck etwa so viel wie ein Rittergut. Und durch den Buchdruck konnte man das senken auf einen BMW. Aber es war schon eine deutliche Senkung, ja. Der Buchdruck machte weiter Fortschritte. In einer weiteren Zeit kostete eine Bibel etwa so viel wie heute ein Kühlschrank. Dann ging es noch weiter und jetzt kostet eine Bibel vielleicht 2 Eier oder 3 Eier. Also man kriegt eine Bibel für praktisch nichts. Und das ist ganz unglaublich. Für uns ist das so selbstverständlich, dass wir die Bibel haben, dass wir sie lesen können. Ich sage können, ob wir sie dann wirklich lesen, ist eine zweite Frage. Aber früher war das unerschwinglich. Es gab Zeiten, wo eben eine Bibel, das wäre ein ganzes Vermögen von einer adligen Person gewesen. Ja, also aber das zeigt uns eben umso mehr das Vorrecht, das wir haben, die Bibel zu lesen und nicht nur hören zu können. Ja, gerne.
Hier steht in Vers 3, selig der, welcher vorliest. Steht da hier.
Ja.
Der, welcher vorliest.
Ja.
Ja. Nicht nur liest, sondern
vorliest. Ja, gemeint ist eben der, der für die Analphabeten vorliest. Es steht schon wörtlich lesen, aber der Sinn ist schon das. Das Vorlesen und dann eben die dabei zuhören, weil sie selber nicht lesen können. Noch eine Frage? Ja, und jetzt sehen wir auch, wer sind die Adressaten? Ich war immer, wenn man ein Bibelbuch beginnt zu studieren, muss man sich fragen, wer hat das geschrieben? Wann hat er es geschrieben? Das haben wir bisher beantwortet. Für wen hat er es geschrieben? Und auch hier mit welcher Absicht und so weiter. Also wer sind die unmittelbaren Adressaten gewesen?
Die 7 Gemeinden.
Ja, und zwar wo?
In Asien.
Ja, in Asien. Also Shanghai oder so. Kleinasien. Das Wort Asia. Es ist eigentlich besser als Asien, wenn man übersetzt hier Asia. Das ist der Name einer Provinz im Römischen Reich, und zwar in der heutigen Westtürkei, ungefähr so groß wie die Schweiz. Und da waren eben diese 7 Gemeinden, an die die Offenbarung geschrieben worden ist, nämlich welche Gemeinden?
Ephesus.
Wo steht das?
Die erste Gemeinde.
Wo steht das?
Vers 11.
Vers 11, ja. Ephesus, dann?
Smyrna.
Noch vorher, vor der Philadelphia. Ja, Pergamus, Thyatira, Philadelphia und schließlich Laodicea. Waren das die einzigen Gemeinden in Asia damals? Was gab es noch? Hierapolis. Wird im Kolosserbrief erwähnt. Ja, und wenn wir schon im Kolosserbrief sind, wo liegt denn Kolosse? Ja, Kolosse und Hierapolis waren ganz nahe beieinander. Aber auch in der Provinz Asia. Genau, also es gab schon noch mehr Gemeinden, aber jetzt die Offenbarung war unmittelbar an diese 7 Gemeinden gerichtet. Interessant ist, wenn man sie auf der Karte mal anschaut, sind sie in der Reihenfolge so aufgeführt, dass man sie alle in einer Rundreise erreicht. In der Reihenfolge. Also da ist schon ein geografisches Schema dahinter in der Reihenfolge. Und wir sehen ja dann in Kapitel 2 und 3, da kriegt jede dieser Gemeinde einen Brief. Also Offenbarung 2, Vers 1, ein Sendschreiben an Ephesus, dann 2, Vers 8, ein Sendschreiben an Smyrna und so weiter. Jede Gemeinde kriegt ein ganz spezielles Schreiben, das natürlich alle bekamen. Alle bekamen alle, denn bekamen ja alle das gleiche ganze Buch, die Offenbarung. Aber wir werden sehen, diese sieben Sendschreiben haben nebst ihrer wörtlichen Bedeutung auch eine prophetische Bedeutung. Und zwar so, dass die gesamte Kirchengeschichte von den Tagen der Apostel bis zur Wiederkunft Jesu in einer Übersicht dargestellt ist. Und zwar genau in der Reihenfolge haben sich diese Sendschreiben in der Kirchengeschichte erfüllt. Und ich habe mir als junger Mann überlegt, als Gymnasiast, ja, wie viele Möglichkeiten gäbe es eigentlich, diese Sendschreiben falsch anzuordnen. Es war in der Reihenfolge, wie sie da sind, Ephesus, Smyrna, Thyatira und so weiter, entspricht es genau der Abfolge in der Kirchengeschichte, sieben Epochen, und entspricht ja gleichzeitig auch dieser schönen Rundreise, ja, wie gesagt. Aber wie viele Möglichkeiten gäbe es, sieben Sendschreiben anders anzuordnen, als genau so, wie sie da sind? Wie rechnet man das? Es ist ganz einfach, man muss nur wissen, wie. Das ist ja immer das Gleiche, oder? Man muss einfach wissen, welche Formel in welchem Moment einsetzen. So ähnlich wie beim Klavierspielen, da ist es auch eigentlich ganz einfach, man muss nur wissen, welche Taste in welchem Moment. Ja, welche Formel? Fakultät. Also erklärst du uns kurz, wie man das rechnet? Ja,
einmal, zweimal, drei bis mal sieben.
Ja. Zwei Schüler sitzen nebeneinander, Hans und Fritz. Viele Möglichkeiten gibt es, die anzuordnen? Ja, ganz einfach. Der Fritz hier und der Hans da, oder der Fritz hier und der Hans da. Das wäre eins mal zwei. Es gibt zwei Möglichkeiten. Mit drei gibt es eben schon mehr. Kann man da umstellen und umstellen. Und das kann man einfach rechnen. Eins mal zwei mal drei. Also sechs Möglichkeiten. Ja, da geht es ziemlich flott nach oben. Eben mit vier. Eins mal zwei mal drei mal vier. Und sieben ist es eben eins mal zwei mal drei mal vier mal fünf mal sechs mal sieben. Und das gibt, haben Sie es, 5040. Also 5039 falsche Möglichkeiten. Aber es ist die richtige Möglichkeit, die haben wir in der Bibel. Und eben gleichzeitig entspricht das dieser Rundreise. Ist schon an sich als kleines Detail sehr, sehr erstaunlich. Ja gut, also Johannes schreibt nach Vers 4 an diese sieben Gemeinden in Asia. Und woher hat er geschrieben? Von welchem Ort aus? Patmos, wo steht das? Vers 9, liest jemand vor.
Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und im Königstum und den Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen.
So, und jetzt, wo befindet sich Patmos? Eine Insel, wo, in welchem Meer? Also Mittelmeer, nicht weit vom westtürkischen Festland entfernt. Hat das eine tiefere Bedeutung, dass die Offenbarung ausgerechnet von einer mittelländischen Insel her geschrieben wurde? Nun, der unmittelbare Anlass war ja der, Johannes sagt, er sei Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus. Es war so, die Christen wurden ja schon verfolgt ab Kaiser Nero um 65 nach Christus herum. Und diese Verfolgung ging weiter und gerade unter Kaiser Domitian war eben wieder eine Christenverfolgung. Und die frühchristliche Überlieferung hat uns das weitergegeben, dass Johannes eben von Domitian verhaftet worden ist wegen seines christlichen Zeugnisses und er wurde verbannt auf die unwirtliche Insel Patmos im Mittelmeer. Und dort auf Patmos bekam er diese Offenbarung und schrieb dann an diese sieben Gemeinden in Asia. Das aus dem Grund, weil er damals in seinen Schlussjahren seines Lebens war er in Ephesus. Und von dort aus hat er seinen Dienst getan, ganz speziell. Aber eben dann wurde er verhaftet, ins Exil getan und sein Dienst konnte weitergehen, indem er eben die Offenbarung schrieb. Aber gibt es noch einen tieferen Grund, warum Gott das so gewählt hat als Hintergrund für dieses Buch? Was bedeuten die Inseln im Mittelmeer aus biblischer Sicht?
Das ist eigentlich Europa.
Ja, wie kommt man darauf, jetzt gerade eben diesen Ausdruck mit den Inseln, mit Europa zu verbinden? Wir hatten das ja vor noch nicht so langer Zeit, als wir die messianische Prophetie im Alten Testament durchgenommen haben. Jetzt habe ich schon gehört. Jim. Wo kommt dieser Ausdruck vor für Inseln? Jesaja, ja, wo? Jetzt haben wir schon bald. Jesaja 49. Da hört man die Stimme des Messias, der vor Gott klagt und sagt, er habe sich in Bezug auf Israel vergeblich abgemüht, weil sie ihn ablehnen. Und dann sagt Gott, nein, das ist nicht vergeblich. Ich habe dich gesetzt, dass du mein Heil seist für die Heidenvölker bis ans Ende der Erde. Lies dir mal Jesaja 49, Vers 1 vor.
Hört auf mich, ihr Inseln, und macht auf, ihr Völkerschaften, ihr von fernher seid. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an, hat von meiner Mutter Schoß an meinen Namen genannt.
Jawohl, und dann noch Vers 6.
Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.
Jawohl. Also, der Dienst des Messias sollte sich eben nicht auf Israel, das ihn ablehnte, beschränkt sein, sondern schließlich zu den anderen Völkern gehen bis ans Ende der Erde. Aber in Vers 1 spricht der Messias ganz speziell die Inseln an. Hört auf mich, ihr Inseln, und merkt auf ihr Völkerschaften in der Ferne. Und für Inseln steht hier Iyim. Aber das hebräische Wort Inseln, Iyim, bezeichnet nicht irgendwelche Inseln, sondern das Wort bezeichnet im Althebräischen ganz speziell die Inseln des Mittelländischen Meeres. Auf der europäischen Seite, von der Türkei bis nach Spanien. Und das Wort selber bezeichnet nicht nur diese Inseln, sondern auch die Küstenstreifen auf der europäischen Seite. So wird das wunderbar herausgearbeitet und erklärt in dem Kommentar zum Alten Testament von Keil und Delitzsch. Keil und Delitzsch waren zwei der größten Hebraisten im 19. Jahrhundert, beides deutsche Gelehrte. Und in Band 1, ihr vielbändigen Studie zum Alten Testament, erläutern sie in Kapitel 10 von 1. Mose dieses Wort Iyim und erklären das so. Iyim bezeichnet die Inseln des Mittelmeeres auf der europäischen Seite zusammen mit den Küstenstreifen von der Türkei bis nach Spanien. Und damit ist Iyim eigentlich das typische Wort im Alten Testament für Europa. Und nun genau in diesem Kapitel, Jesaja 49, wo der Messias darüber klagt, dass Israel ihn ablehnt und dass seine Mühe für dieses Volk vergeblich war, sagt Gott, nein, bis ans Ende der Erde, für die Nationen als Licht. Und er selber spricht ganz speziell die Iyim an, dass sie hören sollen. Aber es wird noch besser, wenn wir aufschlagen, Jesaja 42. Liest jemand die Verse 1 bis 4? Das haben wir alles ausführlich betrachtet. Es ist wieder eine Prophezeiung über den Knecht des Herrn, über den Messias. Wer liest? Am besten hier am Mikrofon, damit man das auch auf der Aufnahme hört.
1 bis 4.
1 bis 4.
Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat und die Inseln warten auf seine Weisung.
Oder auf seine Lehre. Ja, also, da heißt es von dem Messias, die Inseln, die Iyim, werden auf seine Lehre harren. Und damit war alttestamentlich bereits prophetisch angedeutet, dass ein Kontinent ganz besonders warten wird auf die Lehre des Messias. Ich war im ersten Jahrhundert, kam ja das Evangelium ausgehend von Jerusalem am Knotenpunkt von Europa, Asien und Afrika. Bereits in den ersten Jahrzehnten kam das Evangelium in alle diese drei Kontinente. In Asien, das ist sowieso klar, denn Israel ist ja in Asien, aber auch gleich nach Afrika. Und zwar nicht nur Nordafrika, sondern auch bis in den Sudan. Apostelgeschichte 8, Äthiopien genannt. Und auch bis nach Europa, wenn man die Missionsreisen des Apostels Paulus ansieht in der Apostelgeschichte, die konzentrieren sich gerade auf, ganz besonders auf Europa. Da war Anfang nicht klar, aber welcher Kontinent würde die frohe Botschaft ganz speziell aufnehmen? Welcher Kontinent würde in der weiteren Geschichte ganz speziell geprägt werden durch die Bibel? Das war nicht klar. Aber aus Jesaja hat man entnehmen können, die Iyim warten auf seine Lehre. Und tatsächlich, in den weiteren Jahrhunderten wurde Europa zum christlichen Kontinent. Und natürlich auch mit viel Äußerlichkeit und nur reinem äußeren Bekenntnis, aber es wurde wirklich der Kontinent, der durch die Bibel geprägt wurde. Und das war alttestamentlich eben schon so prophetisch angekündigt. Und nun ist eben das Erstaunliche. In der Offenbarung werden wir viel Prophetie sehen über die ganze Welt, aber die Prophetie fokussiert sich auf Europa. Die Offenbarung setzt den Akzent nicht auf Israel, aber auch nicht auf Afrika oder Asien. Kommt zwar alles auch vor, alles auch seine Bedeutung, aber der Fokus ist auf Europa. Und jetzt wird eben klar, dass das eine sehr tiefe Bedeutung hat, dass Johannes eben auf Patmos war. Er war auf den Iyim. Und von da aus hat er dieses Buch schreiben müssen, das dann im Neuen Testament zeigt, dass aus diesem Kontinent, der so stark durch die Bibel geprägt werden sollte, aber am Schluss ein Kontinent wird, der alles verwirft. Und deshalb unter das letzte Gericht Gottes in besonderer Weise fallen würde. Das ist eine ganz entscheidende Botschaft der Offenbarung, dass also der Kontinent, der am meisten gehört hatte, und dadurch auch die größte Verantwortung hatte, dass der am Schluss alles verwirft und dadurch unter ein spezielles Gericht Gottes fällt. Dann wird auch klar, warum eben, nachdem ja im Alten Testament schon so viele prophetische Bücher zu finden sind, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, die 12 kleinen Propheten, und auch in den anderen Büchern haben wir ganz viel Prophetie. Warum jetzt nochmals ein prophetisches Buch im Neuen Testament? Es ist eben gerade der Punkt, weil da gezeigt wird, was wird aus dem christlichen Kontinent Europa einmal werden. Also das hat schon eine ganz, ganz besonders feierliche Bedeutung. Jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause, 20 Minuten. Ja, jetzt waren wir weiter. Wir haben gesehen, an wen die Offenbarung zunächst geschrieben worden war. Und jetzt lesen wir noch den Gruß noch einmal ab Vers 4. Wer liest? Der Gruß ist ganz besonders feierlich. Wir können mal vergleichen mit einem üblichen Gruß in den Briefen, indem wir aufschlagen zum Beispiel 1. Korinther 1, Vers 3. Erste Korinther 1, Vers 3, könnte es jemand vorlesen? Jawohl. Also, so findet man das parallel in vielen Briefen, aber jetzt sehen wir auch, dieser Gruß in Offenbarung 1, Vers 4 ist sehr ähnlich, Gnade euch und Friede. Und was ist dann aber der Unterschied, jetzt gerade zu dieser Korintherstelle? Ja, von wem soll Gnade und Frieden kommen nach 1. Korinther 1, 3? Ja, vom Vater und vom Sohn. Und in Offenbarung? Ja, wer ist da gemeint? Ja, auf jeden Fall. Aber dadurch, dass jetzt eben unterschieden wird und von Jesus Christus, wird deutlich, dass da mit Jahwe in Sonderheit der Vater gemeint ist, genau. Und noch mehr, was finden wir noch mehr? Jawohl, und das ist ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Also ein Unterschied zu den üblichen Grüßen in den Briefen ist der, dass der dreieine Gott genannt wird. Genau. Aber das schauen wir uns noch genauer an. Jetzt überhaupt noch, nur mal zu dieser Formulierung Gnade euch und Friede. Woher kommt das? Diese Formulierung, die kennen wir ständig aus den Briefen im Neuen Testament. Aber wenn wir es auf dem Hintergrund der damaligen Zeit sehen, wie haben Juden damals sich gegrüßt? Shalom. Und das heißt Friede. Also so wie man heute grüßt, ist das der typische jüdische Gruß. Und wie haben Griechen sich gegrüßt? Ganz schöner Gruß, aber wie? Wie? Nein, nicht Charis, sondern Chaire. Chaire, freue dich, heißt das. Übrigens, diesen Gruß findet man im Jakobusbrief. Jakobus 1. Ist ganz schwierig zu übersetzen. Ich erkläre gerade, warum. Wer liest Jakobus 1,1? Jawohl. Grüßt, steht einfach, oder alte Elberfelder, die in der Zerstreuung sind, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Steht bei keiner Übersetzung eine Fußnote, was da wörtlich steht. Wörtlich steht einfach Chairein. Das heißt, sich freuen. Also wörtlich steht, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, sich freuen. Und das ist eben der typisch griechische Gruß des sich freuen, Freuens. Ja, und dieses Wort Chaire, ein bisschen abgewandelt, ergibt eben das Wort, das vorhin jemand erwähnt hatte. Frau Ritschel, Sie hatten das eben schon genannt, das brauchen wir jetzt. Charis. Charis heißt Gnade, aber klingt eben an das griechische Chairein, Chaire, freue dich an. Und so haben wir eigentlich im Neuen Testament in diesem Gruß Gnade euch und Friede, haben wir den Gruß der Nationen und den Gruß der Juden zusammen. Und das ist der typische Gruß eben für die Gemeinde Gottes, die bestehen soll, wie das Neue Testament uns klar macht, aus Menschen, die sich bekehrt haben zum Messias, aus dem jüdischen Volk und aus allen anderen Völkern. Und in der Gemeinde gibt es keine Trennung mehr zwischen Jude und Nichtjude, so wie das im Alten Testament sehr wohl der Fall war. Israel war ein abgesondertes Volk und auch im Tempel durften die Nichtjuden nur bis zur Zwischenwand der Umzäunung gehen und nicht in die innersten Vorhöfe vordringen. Da war eine Trennung war da. Es sei denn, man wäre übergetreten ins Judentum, dann konnte man auch. Dann war man Proselyte. Aber sonst war da die Trennung. In der Gemeinde ist es überhaupt nicht mehr so. Und Paulus sagt in Epheser 2, dass Jesus Christus die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen habe. In der Gemeinde. Und damit benutzt er genau diesen Ausdruck für diesen Zaun, diese Mauer im Tempel, die Juden und Nichtjuden getrennt hatte. In der Gemeinde gibt es diese Trennung nicht mehr. Und in Galater 3, Vers 27 sagt er, da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. Und darum ist eben dieses Gnade und Friede ganz besonders wichtig als typischer Gruß der Gemeinde, wo solche aus den Nationen und solche aus den Juden zu einem Volk, zu einem neuen himmlischen Volk vereinigt sind. Eben errichtet sich ja an die 7 Gemeinden, die in Asien sind. Johannes hatte dort in Asia eben gewirkt, wo die meisten Gläubigen waren nicht Juden. Aber es gab eben auch viele Juden dort damals. Und sein Dienst war ganz speziell konzentriert auf die Gläubigen unter den Juden. Da sehen wir aus Galater 2, dass der Dienst von Johannes und Petrus speziell war unter der Beschneidung, während Paulus ganz speziell seinen Dienst hatte unter den Heiden. Ja, also, aber die Gemeinden in Asien waren eben eine Durchmischung von beidem. Und das kommt zum Ausdruck eben in Gnade euch und Friede. Und nun, Gott der Vater wird jetzt hier wie genannt?
Von dem, der ist und der war und der kommt.
Jawohl. Benjamin hat schon gesagt, das ist eigentlich der Name Yahweh im Alten Testament. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Also Yahweh heißt der Seiende, der Ewige, der Unwandelbare.
Jawohl.
Und das kommt von diesem Hava, das hebräische Verb.
Ja, also Yahweh kommt von Hava, Sein.
Sein, aha.
Und darum bedeutet es der Seiende, beziehungsweise der ewig Seiende, Unwandelbare. Ja, weiter?
Okay, und das ist eben der Name Gottes, den wir in der Bibel finden. Also, beziehungsweise die Eigenbezeichnung Gottes.
Jawohl. Ich frage, wie nennt sich Gott in 2. Mose 3, indem er eben gerade seinen Namen Jahwe umschreibt mit Verben? Ich bin der, ich bin. Echje, Asher, Echje. Und das kann man auf 9 Arten übersetzen und alle sind richtig. Man kann übersetzen, ich bin der, ich bin. Aber im Hebräischen sind die Zeitaspekte ganz anders als auf Deutsch. Und darum kann man das auch übersetzen, ich bin, der ich war. Oder ich bin, der ich sein werde. Und jetzt haben wir alle Kombinationen, nicht wahr? Also ich werde sein, der ich war, ich werde sein, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Und das wird nun hier knapp ausgedrückt mit von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Darum eben alle Zeitstufen werden da angedeutet. Weiter. Wie wird der Heilige Geist genannt? Das ist sehr überraschend. Wie sollen wir das verstehen, die 7 Geister Gottes? Wo doch steht in Epheser 4, da ist ein Gott und Vater und dann wird auch gesagt, da ist ein Geist. Und es steht hier von 7 Geistern. Ja, klar, natürlich die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, die göttliche Fülle ausdrückt. Genau, aber könnte uns noch jemand noch ein bisschen noch weiterhelfen? Das hilft aber schon. Wie wäre es mit Jesaja 11? Ja, 11,1, genau. Diese messianische Stelle hatten wir doch auch ausführlich studiert. Und da wird der Messias beschrieben aus dem Stumpf Isais, auf dem der Geist Gottes ruhen wird. Aber wie wird das hier beschrieben? Wer liest Verse 1 bis 2?
Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn.
Jawohl. Jetzt sehen wir, wie viele Namen sind das?
7.
Oh, ihr könnt schnell zählen. Aber noch ein Detail. Zuerst wird der Heilige Geist mit einem allgemeinen Namen genannt, der Geist des Herrn. Und dann kommen immer wie viele Namen, die mit uns verbunden sind?
2.
Immer 2. 3 mal 2. Auch auf Hebräisch ist das so. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. An welchen Gegenstand im Tempel erinnert das? Der 7-armige Leuchter hat doch einen Mittelschaft, entspricht der Geist des Herrn. Und dann kommen immer 2 Arme aus der Mittelschaft heraus, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Könnte einer sagen, ja, also ihr habt wirklich viel Fantasie, wie ihr die Bibel lest. Also muss man sagen, ja gut, dann gehen wir noch ein bisschen einen Schritt weiter. In Kapitel 4, da ist Johannes im Himmel oben, im himmlischen Tempel. Er sieht den Thron Gottes, das Waschbecken und dann wird gesagt in Offenbarung 4, Vers 5.
Aha, 7
Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Der Thron Gottes im Allerheiligsten, das ist der Ort der Bundeslade. Und jetzt vor dem Thron brennen sieben Feuerfackeln. Das sind die sieben Flammen der Menorah im Himmel. Und da wird erklärt, das bedeutet die sieben Geister Gottes. Ja, da haben wir die Beziehung direkt hergestellt. Und da könnte einer sagen, ja, aber hier steht nicht, das bedeutet die sieben Geister Gottes. Hier steht, die sind die sieben Geister Gottes. Ja gut, wollen wir den Streit von Zwingli und Luther nochmals aufnehmen? Zwingli sagt, dies ist mein Leib. Das hat den Sinn von, dies bedeutet mein Leib. Und Luther sagt, nein. Das heißt, dies ist mein Leib. Aber das ist die übliche Ausdrucksweise in der Bibel. Dies ist. Zum Beispiel wird auch in Offenbarung 1, haben wir das schon gehabt, heute haben wir doch gelesen, Vers 20. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Der Sinn ist, die sieben Sterne bedeuten symbolisch die Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter bedeuten sieben Gemeinden. Und wenn wir ein Foto zeigen und sagen, das ist meine Familie, ist jedem klar, dass das nicht stimmt. Das ist keine Familie, ein Stück Papier. Aber das stellt die Familie dar, symbolisch. Und so ist es eben auch hier. Das ist einfach die Sprache, die so funktioniert. Also, dies ist mein Leib. Hatte Zwingli 100% recht, das bedeutet mein Leib. Und der Wein, dies ist mein Blut in dem neuen Bunde. Das bedeutet das Blut Jesu. Also, jetzt haben wir den Hinweis, eben diese sieben Feuerfackeln. Die sieben Geister werden gerade im Zusammenhang mit der Menorah, mit dem siebenarmigen Leuchter erwähnt. Und in Jesaja 11 haben wir gesehen, so wird der Heilige Geist in seiner ganzen Fülle beschrieben. Also der Geist, der eben Licht gibt, göttliches Licht. Wir haben ja heute auch gelesen, Johannes 14, wo der Herr Jesus sagt, wenn der Geist kommt, dann wird er euch in alle Wahrheit führen. Das ist eben dieses Licht des Heiligen Geistes. Also, das ist kein Gegensatz zu Epheser 4, da ist ein Geist. Es ist ein Heiliger Geist, aber mit diesem Ausdruck, die sieben Geister Gottes, wird er beschrieben in seiner ganzen Fülle, wie er dargestellt wird in der Menorah, in den sieben Flammen, beziehungsweise in den sieben Namen von Jesaja 11, Vers 2. Gut, und wie wird Jesus Christus genannt? Jawohl, der treue Zeuge, weiter.
Der Erstgeborene der Toten und Fürst der Könige der Erde.
Jawohl. Also, der treue Zeuge, das ist einfach zu verstehen. Der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen und hat gezeigt, wer der Vater ist. Er hat sein Zeugnis vollkommen treu abgelegt bis zum Tod. Aber dann wird er genannt, der Erstgeborene der Toten. Was bedeutet das? Das ist schon ein bisschen schwieriger. Was bedeutet das, der Erstgeborene der Toten?
Der Erste und Verstandene.
Ja, wobei steht ja hier nicht der Erstgeborene aus den Toten, sondern der Erstgeborene der Toten.
Er war tot, oder?
Wie, Schlachter übersetzt?
Aus den Toten.
Ja, aber das Griechische ist wirklich wörtlich der Erstgeborene der Toten. Dieser Übersetzer hat wahrscheinlich eben gedacht an Kolosser 1, und das irgendwie als das Gleiche angesehen. Schlagen wir mal auf Kolosser 1. Vers 18.
Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf das er in allem den Vorrang habe.
Ja, sehen wir. Und da steht im Griechischen eben nicht dasselbe, sondern steht der Erstgeborene aus den Toten. Nun, wir müssen zuerst erklären, was bedeutet der Begriff Erstgeborener. Wie?
Einziggeboren.
Das ist nochmals ein anderes Wort. Also einziggeboren, das wäre denn, das wäre monogenes. Aber Erstgeborener ist der Prototokos. Ganz anderes Wort auf Griechisch. Aber im alttestamentlichen Erbrecht, was bedeutet das, der Erstgeborene zu sein?
Der Älteste.
Normalerweise der Älteste. Nicht immer, oder? Nicht unbedingt der Erstgeborene, der Älteste. Im Fall der 12 Söhne Jakobs, wer wurde Erstgeborener? Eigentlich hätte Ruben das Erstgeburtsrecht gehabt, aber weil er Blutschande begangen hat mit einer der Frauen seines Vaters, wurde er enterbt. Und deswegen hat Josef diesen schönen Leibrock bekommen. Das sollte ihn auszeichnen als den, der das Erstgeburtsrecht anstelle von Ruben bekommen hatte. Und natürlich, Josef war der erste Sohn von Rahel. Nicht absolut von den Zwölfen, aber er war in dem Sinn ein Erstgeborener. Aber er bekam das Erstgeburtsrecht, und das Erstgeburtsrecht beinhaltete unter anderem das doppelte Erbe. Und deshalb wurde eben später der Stamm Josef in zwei Stämme aufgeteilt, Manasse und Ephraim. So bekam also der Stamm Josef das doppelte Erbteil, weil er das Erbe von Ruben bekommen hatte. Ja, aber auf jeden Fall bedeutet Erstgeborener der den gewissermaßen in der Erbschaft den ersten Rang einnimmt. Und muss aber nicht zwingend zeitlich verstanden sein. Das kann es sein, muss aber nicht. Wir sehen zum Beispiel bei Jakob und Esau. Esau war der Ältere, aber Jakob bekam das Erstgeburtsrecht als der Jüngere. Immer wieder wird das auch geändert. Also der Erstgeborene bedeutet der den ersten Rang bekommt. Und somit bedeutet der Erstgeborene aus den Toten, bedeutet nicht nur der Erste aus den Toten, sondern auch der Herrlichste. Und Kolosser 1, Vers 18 bedeutet also, Jesus Christus ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist der Einzige, der aufersteht, und zwar durch seine eigene Macht. In Johannes 10 sagt er, niemand kann das Leben von mir nehmen. Ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, mein Leben zu lassen, und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Weil er der ewige Sohn Gottes war, konnte er sich als Mensch selber auferwecken. Das ist unfasslich. Und darum wird er genannt, der Erstgeborene aus den Toten. Und natürlich ist es auch zeitlich, er ist der Erste, der je auferstanden ist und nicht mehr stirbt. Aber hier haben wir der Erstgeborene der Toten. Das bedeutet, er ist der Herrlichste von allen, die je gestorben sind. Und zwar, weil er nicht starb wegen eigener Sünde, wie bei uns, sondern er starb für unsere Sünden. Darum ist er als der gestorben ist, der Herrlichste von allen, der Erstgeborene der Toten. Und dann der Fürst, der König der Erde, das heißt der das letzte Wort über diese ganze Welt und alle Herrscher sprechen wird. Und dann kommt ein wunderbares Gebet. Liest das nochmals jemand? Dem
dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Jawohl. Also, hier wird gesagt, dass die Gemeinde durch Jesus Christus erlöst worden ist, durch sein Blut. Und wozu hat er die Gemeinde gemacht? Priester und Könige. Für uns ist das vielleicht so selbstverständlich, aber man sollte immer wieder neu zum Staunen kommen, wenn man denkt an die Reformation. Das war eine der großen Errungenschaften der Reformation, dass man aus der Bibel wieder entdeckt hat, dass das vollkommen falsch ist, was man in den früheren Jahrhunderten gemacht hat, dass man die Gläubigen eingeteilt hat in Laien und in einen Klerus, der Priester. Das kennt die Bibel überhaupt nicht. Nach der Bibel sind alle Gläubigen Priester. Und das wird hier gesagt, er spricht ja die Gemeinden an, die sieben Gemeinden von Asia, und dann sagt er, den, der uns liebt, uns gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Das ist das, was die Reformatoren sich richtig erkämpfen mussten, die Entdeckung der Wahrheit des allgemeinen Priestertums. Aber das stand schon immer in der Bibel. Aber man muss das wieder neu entdecken und das hat natürlich Konsequenzen gehabt. Und darum kam es zur Reformation. Das hat das Ganze, das war gar nicht möglich, dieses System konnte man nicht reformieren. Das wollte ja Luther zuerst. Er wollte nicht eine Spaltung bewirken. Er dachte, wir können doch einfach zurückkehren zur Bibel. Und all das, was dazugekommen ist, einfach weglassen. Aber da war die Masse nicht bereit dazu. Und darum gab es diesen Knall. Aber das war eine dieser großen Wahrheiten. Alle Erlösten sind Priester. Und nicht nur das, eben auch Könige. Also es gab eine Zeit, da wusste ich nicht, dass ich ein König bin, aber jetzt weiß ich es. Ja, und in Offenbarung 4, wir kommen später dazu, aber ich werde immer versuchen, auch gewisse Dinge schon vorwegzunehmen. Und später kommen wir dann dahin. Da sieht ja Johannes im Himmel 24 Älteste. Die sitzen auf Thronen und was tragen sie?
Kronen.
Goldene Kronen, jawohl. Und was noch? Ja. Weiße lange Gewänder. Was sind das für Gewänder?
Zeichen der Reinheit.
Das ist die Symbolik. Aber das sind die typischen Priestergewänder im Alten Testament. Also diese langen weißen Kleider der Priester. Und das macht klar, diese 24 Ältesten sind also in einer Person Könige und Priester. Und nun die große Frage, wer sind die 24 Ältesten im Himmel? Das ist nicht Israel, denn die werden dann in Kapitel 7 beschrieben, die 12 Stämme Israels. Das ist die Gemeinde im Himmel. Er sieht dann in Offenbarung 4 und 5, alle Gläubigen der Gemeinde, diese Priester und Könige, versammelt im Himmel rund um den Thron Gottes und um das Lamm Gottes. Ja, und dann kommen wir zu Vers 7. Jetzt wird bereits ein erster prophetischer Fokus nach dieser Begrüßung, jetzt bis Vers 6 gegangen ist, kommt ein erster prophetischer Fokus. Was sieht Johannes in der Vision?
Jesus kommt wieder.
Jawohl.
In den Wolken.
Und wer wird ihn sehen? Ja, die ganze Welt. Wobei, man könnte sich ja fragen, was ist gemeint mit alle Stämme des Landes? Könnte man denken, sind das die 12 Stämme Israels speziell. Aber es ist so, die Formulierung im Griechischen entspricht der Formulierung von 1. Mose 12, Vers 3. Können wir es kurz aufschlagen? Gott spricht zu Abraham, dass er seine Nachkommenschaft zu einer großen Nation machen werde. Und dann steht weiter, liest jemand vor, 12, 3. Jawohl. Und dieser Ausdruck, alle Geschlechter der Erde, bezeichnet also alle Völker der Welt. Und in der griechischen Übersetzung der Septuaginta, also im 3. Jahrhundert vor Christus, die sehr oft im Neuen Testament zitiert wird, ist das eben mit diesen Wörtern übersetzt, was hier steht, alle Stämme des Landes oder alle Stämme der Erde. Und darum muss man hier besser übersetzen, nicht des Landes, sondern alle Stämme der Erde. Und gemeint sind wirklich alle Völker der Welt. Aber ein Volk wird eben besonders hervorgehoben, nämlich Israel, wo? Ja, auch die ihn durchstochen haben, genau. Und das wiederum ist eine Anspielung auf welche Stelle im Alten Testament? Sacharja 12, Vers 10, haben wir ja vor kurzem auch betrachtet, wo der Messias sagt, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Also, Israel wird ihn sehen, aber auch alle Völker werden ihn sehen, wenn er kommt. Das ist nicht die Entrückung der Gemeinde, sondern das ist sein Kommen in Macht und Herrlichkeit. Wir können als Parallelstellen noch dazu lesen aus der Ölbergrede, Matthäus 24, wo der Herr Jesus sagt, liest jemand die Verse 29 und 30. Jawohl. Auch da haben wir wieder die Parallele. Alle Geschlechter der Erde. Das entspricht wieder diesem Ausdruck in Offenbarung 1, Vers 7. Der also nicht Bezug hat auf Israel, sondern auf alle Völker der Erde. Ja, und dann gibt es nochmals einen prophetischen Fokus auf die Person Gottes.
Darf ich vorher noch fragen, warum ja. Werden sie nicht klagen, weil sie ihre Sünden sehen oder weil sie gestochen haben? Aber warum wird wegen Klagen?
Ja, in Sacharja 12, Vers 10, dort wird ja gerade über die Wehklage Israels gesprochen.
Ja, alle fünf.
Also, bei Israel wird es sein, sie werden klagen, wie schlimm war das, dass wir den Messias damals verworfen haben. Aber wir müssen ja daran festhalten, die Verwerfung Jesu Christi war nicht nur eine Sache Israels, sondern Israel und die Nationen haben Christus verworfen. Darum war ja das so vollkommen unsinnig in der Vergangenheit, als im Byzantinischen Reich die Juden verfolgt wurden. Man sagt, das sind die Gottesmörder. Ja, aber die Byzantiner, übrigens, die haben man erst später Byzantiner genannt. Die wussten nämlich nicht, dass sie jetzt plötzlich Byzantiner geworden sind. Das waren immer noch die Römer. Ich meine, in der Geschichte spricht man über das Römische Reich, bis dann die konstantinische Wende kam im 4. Jahrhundert. Und dann spricht man über die Byzantiner, aber es waren immer noch die Römer. Nur einfach jetzt christianisiert. Und die hätten doch immer sagen müssen, ja, und wir sind diese Mörder. Denn das Römische Reich hat Christus letztlich ans Kreuz gebracht. Wenn Pilatus als Vertreter des Römischen Reiches nicht Ja gesagt hätte, hätten die Juden die Führer der Juden die Kreuzigung nicht durchsetzen können. Also es war ganz klar, das Römische Reich und die Führerschaft Israels, die Christus gekreuzigt haben. Und so wird kann man sagen, die ganze Welt hat Christus verworfen. Juden und Nicht-Juden. Und für die, die umkehren werden in dieser Zeit, wird dieses Klagen eben ein Klagen der Buße sein. Und für die, die nicht umgekehrt sind, ist es ein Wehklagen. Jetzt ist der Richter da und es gibt kein Zurück mehr. Zu spät. Ja, und dann wird in Vers 8 Gott nochmals vorgestellt. Liest jemand Vers 8 nochmals?
Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige.
Jawohl. Jetzt ist die Frage, wer spricht hier? Ist das der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist? Ja, in Vers 4 konnten wir die Unterscheidung machen, nicht wahr? Da war klar, dass es sich auf den Vater bezieht, der da ist und der da war und der da kommt. Aber hier wird es nicht deutlich. Aber das ist ja so, im Alten Testament ist ja das normal, dass Gott sich vorstellt als Ich. Ich bin, der ich bin. Aber dann in der weiteren Offenbarung der Bibel wird klar, dass in Gott, in diesem Ich bin, der ich bin, drei Personen sind. Und das ist auch so im Neuen Testament, dass man, manchmal ist es so formuliert, dass man nicht mal richtig unterscheiden kann, ist jetzt der Vater gemeint oder der Sohn. Weil es eben ein Gott ist in drei Personen. Und da ist das wieder ganz ausgesprochen, dass hier der dreieine Gott spricht. Was bedeutet das Alpha und Omega? Ja, warum? Das ist für viele selbstverständlich, aber nicht ganz für alle. Erster und letzter Buchstabe des Griechischen, Alpha und Omega. Und das heißt also, Gott ist der Ursprung aller Dinge, der auch alles zur Vollendung bringt. Und darum wird ja dann am Schluss in der Offenbarung der neue Himmel und die neue Erde vorgestellt. Aber das Wort Alpha ist eigentlich gar nicht griechisch. Hebräisch. Ja, das hat man übernommen aus dem Semitischen. Die Griechen haben ja das Alphabet bekommen von den Phöniziern. Und die Phönizier, das waren Kanaaniter, die ihrerseits das Alphabet übernommen hatten von Semiten in Ägypten. Und der erste Buchstabe, hebräisch Aleph, ergab dann im Griechisch für die Griechen der erste Buchstabe Alpha. Aber das ist gar nicht griechisch, das kommt von Aleph. Und was heißt Aleph? Wie?
A. Anfangs.
Ja, das ist ein Wort auf Hebräisch, Aleph. Bezeichnet den ersten Buchstaben, nicht wahr? Aber es ist ein Wort. Aleph heißt, nein, Rind.
Rind?
Ja, weil der erste Buchstabe im Hebräischen stellt einen Rinderkopf dar. Und man sieht das beim großen Alpha, sehen wir das sehr schön, nicht wahr? Es gibt so ein Dreieck, dann zwei Hörner. Das ist der Rinderkopf. Und Aleph, Alpha, heißt Rind. Und der letzte Buchstabe, Omega, der geht zurück auf das hebräische Ayin. Und das heißt Auge. Also das Omega geht zurück auf das Bild eines Auges. Und wenn man sich das überlegt, hat beides eine ganz besondere Bedeutung. Nicht wahr? In Bezug auf Gott. Ich bin das Alpha und das Omega. Es ist der Gott, der bereit war, das Opfer zu werden für uns, indem Jesus Christus in diese Welt kam. Alpha. Und es ist dieser Gott, der allwissend ist und der alles sieht. Ja, aber der erste Akzent hier liegt eben darauf, dass Gott der Ursprung und das Ende ist. Und es hat aber noch mehr zu bedeuten, indem eben der erste und der letzte Buchstabe erwähnt wird vom Alphabet. wird gewissermaßen auf das ganze Alphabet hingewiesen. Und mit diesen Buchstaben kann man jedes beliebige Wort und jeden beliebigen Gedanken ausdrücken. Und so bedeutet eben, ich bin das Alpha und das Omega auch, dass Gott der Allgenügsame ist. Der alles, was der Mensch nur erdenklich nötig hat, in Gott wird es gestillt und beantwortet. Eben in einem Wort, er ist der Allgenügsame. Wir haben das schon betrachtet, der da ist und der da war und der da kommt. Was aber beachtlich ist, dass es nicht steht, der da ist und der da war und der da sein wird, sondern der da kommt. Und das zeigt eben, wie Gottes Wesen ist. Mit Ehrfurcht gesagt, stellt sich Gott uns vor nicht als statisch, sondern als ein Gott, der handelt und vorwärts geht. Eben nicht einfach der da ist und der da war und der da sein wird, sondern der da kommt, der eingreift. Und gerade in der Offenbarung hat das eben eine ganz besondere Bedeutung, wenn es heißt, der da kommt. Denn in der Offenbarung wird gezeigt, wie Jesus Christus in diese Welt zurückkehren wird und das letzte Wort über diese Welt sprechen wird, als König über alle Könige. Gut, machen wir mal an dieser Stelle einen Punkt für heute und dann fahren wir nächstes Mal weiter. Das meiste haben wir schon besprochen. Wir werden nächstes Mal ganz speziell diese Erscheinung von Jesus Christus noch genauer anschauen und noch beten zusammen.